Nun, heute geht es weiter im Römer Kapitel 1 und deswegen der Hinweis an die Regie, ihr könnt jetzt schon auf Aufnahme drücken. Mein Vater bat mich nämlich, dass ich den Text lese. Nun stehen wir auf zusammen und wir lesen Römer Kapitel 1 ab Vers 18 bis 32. Römer Kapitel 1 ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Amen. Die Gemeinde darf sich setzen und wir wünschen Gottes Segen, Papa, bei der Predigt.
Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch meinerseits. Der Text ist enorm herausfordernd, auch in unserer Zeit besonders. Und wir beten, dass wir vom Herrn auch Hilfe empfangen, diesen Text zu verstehen, denn er ist Gottes Wort. Und was wir bisher im Römerbrief behandelt haben, das war ja lediglich die Einleitung. Und die schloss mit dem gewaltigen Satz, ihr erinnert euch, der Gerechte wird aus Glauben leben. Mit diesen Worten zeigte uns Paulus die Eingangspforte zum Evangelium und auch somit zum Römerbrief. Das Tor zu unserem Heil. Nicht aus Werken, sondern aus dem Glauben werden wir gerettet. Das ist so die Überschrift über den gesamten Brief, über das gesamte Evangelium. Und was der Apostel jetzt macht, ist, er fängt an zu entfalten, was dieser Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben, eigentlich bedeutet. Was dahinter steckt. Er beginnt jetzt der Reihe nach, uns das Evangelium zu erklären. Und um die gute Nachricht vom Glauben erfassen zu können, ist es nämlich nötig, zuerst die schlechte Nachricht zu verstehen. Die Nachricht von unserer Sünde, vom Zorn Gottes. Wenn ich keine Sünde habe, von der ich gerettet werden muss, welchen Sinn ergibt dann noch das Evangelium? Gar keinen. Wenn es gar nicht nötig ist, dass ich von Sünde gerettet werde, dann klingt die Botschaft vom Kreuz zwar ganz nett, aber sie ist überhaupt nicht relevant. Deswegen war es für Paulus von großer Bedeutung, erst einmal die Grundlage zu legen. Die schlechte Nachricht zu erzählen, weil sonst niemand weiß, worin die gute Nachricht besteht. Niemand könnte die Geschichte von Gottes errettender Gnade und Liebe verstehen, wenn er nicht zuvor hören würde, dass Gott entschlossen ist, uns wegen unserer Sünde zu richten. Darum geht es dem Paulus von Kapitel 1 bis 18, von Kapitel 1 bis 18 haben wir gelesen, bis Kapitel 3, Vers 20. Da befasst sich Paulus in diesem ganz langen Abschnitt zunächst einmal mit unserer fatalen Ausgangslage. Und darum kann ich nicht verstehen, warum die Botschaft vom Zorn Gottes so unter Beschuss steht. Auch nicht selten unter Christen und auf Kanzeln. Eher macht man Witze über die Hölle. Und Pastoren, die über die ernste Seite des Evangeliums reden, die nennt man Feuer- und Schwefelprediger. Es sticht uns Menschen, vom Zorn Gottes zu hören. Und von unserer totalen Verdorbenheit. Wir wollen gestreichelt werden und nicht gestört werden. Ist doch klar. Ihr wollt heute einen angenehmen Gottesdienst haben. Einen Wohlfühl-Gottesdienst. Und nun kommt Paulus hier rein und redet vom Zorn Gottes. Das macht manche Leute nervös. Letztlich uns alle. Und weil wir das nicht mögen, haben wir den Begriff Sünde aus unserem kollektiven Gewissen einfach gestrichen. Unsere Gesellschaft glaubt nicht mehr an das Böse im Menschen. Und wenn jemand dennoch davon redet, dann meint er höchstens Hitler. Alle anderen sind gut. Irgendwie mindestens. Wir glauben an das Gute im Menschen. Also soll man doch nicht vom Zorn Gottes reden. Das ist aus dem Mittelalter. Aber Paulus beginnt seine Entfaltung des Evangeliums mit diesem Begriff. In Vers 18 haben wir es gehört, gelesen. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. So fängt er an. Über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Damit ist die Grundhaltung der Menschen gemeint, die Gott loswerden wollen. Daher kommt das Wort gottlos. Man will Gott loswerden, wiewohl er ihr Schöpfer und auch ihr Erhalter ist. Der Mensch stellt sich gegen den, von dem er abstammt und von dem er Sekunde um Sekunde auch abhängt. Wenn Gott jetzt seine Hand von dir zurückziehen würde, würdest du aufhören zu atmen. Wir hängen von Gott ab und schlagen mir ins Gesicht und sagen, mit dir habe ich nichts zu tun. Diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, wie unser Text, unsere Rebellion gegen den Allerhöchsten bezeichnet, ist dadurch kenntlich, dass der Mensch nicht auf Gott, sondern nur auf sich selbst bezogen leben will. Er macht sich zum Zentrum alles Seins. Er will Gott ausschließen aus seinem Denken, aus seinem Glauben, aus seinen Plänen, seinen Zielen, aus seinem gesamten Leben. Er überhebt sich und maßt sich an, sich gegen den Allmächtigen zu stellen und schlägt dem ins Angesicht, dem er alles, aber auch alles zu verdanken hat. Das ist gottlos. Das ist gottlos und ungerecht. Und das, liebe Freunde, das ist es, was Gott erzürnt. Ja, er offenbart seinen Zorn vom Himmel, sagt Paulus. Dabei denken viele, der Zorn Gottes sei eine Art von Wutausbruch. Dass jemand seine Fassung verliert, in Rage und Raserei gerät. Sie meinen, Zorn sei Gottes nicht würdig und vertrage sich nicht mit seiner Liebe. Gott ist doch Liebe, sagen sie, und die schließt doch den Zorn Gottes aus. Aber liebe Gemeinde, ist das so? Wir sehen, wie die Gesellschaft über die aktuellen Terrorakte in unserem Land empört ist. Und die Vertreter unserer Gesellschaft, besonders aus der Politik, aus der Regierung, die gehen zu den Tatorten hin und sie drücken sofort und ganz Deutschland, die Bevölkerung soll es hören. Sie drücken sofort ihre Empörung aus. Und was sagen sie? Diese Täter müssen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und damit hoffen sie, das Empfinden der Menschen im Lande ein wenig zu beruhigen, zu stillen, weil sie wissen, die Menschen sind zornig über das, was passiert. Und die Offiziellen drücken es öffentlich aus. Das ist in uns. Deswegen, ihr Lieben, Gerechtigkeit ist nicht böse, sondern Liebe. Politiker, die ihr Land lieben, die liefern es nicht der Anarchie und der Kriminalität aus, sondern die greifen durch und schaffen dem Volk Gerechtigkeit. Deshalb ist Gottes Zorn absolut kein Widerspruch zu seiner Liebe. Pastor Ligon Duncan, den wir als Hauptredner auf einer E21-Konferenz hier in der Arche kennengelernt haben, erzählt in seiner Predigt in seiner Gemeinde von einem Gerichtsprozess in Amerika gegen einen Arzt. Dort gibt es sogenannte Partial Birth Abortions, auf Deutsch Teilgeburtsabtreibungen. Geschieht im Zuge einer sogenannten Spätabtreibung. Pastor Ligon Duncan erzählt wie folgt, ich zitiere: Vor Gericht sollte eine Geburtshelferin genau beschreiben, was sie unerwartet und ungewollt bei einer solchen Spätabtreibung miterleben musste, und tritt als Zeugin gegen den Arzt im Gericht auf. Sie berichtet, auf dem laufenden Ultraschall konnte ich das Baby sehen und sah auch seinen Herzschlag. Der Arzt ging mit der Zange in den Mutterleib und erfasste die Beinchen des Kindes und zog es den Geburtskanal hinunter, bis der kleine Körper draußen war, bis auf den Kopf. Die Fingerchen bewegten sich, die Füßchen strampelten. Dann stieß der Doktor dem Baby mit der Schere in den Hinterkopf. Die Ärmchen und Beinchen zuckten zusammen. Dann stieß der Arzt einen Absaugkanal in die Öffnung des Kopfes. Das Baby wurde schlaff. Ich war völlig unbereitet, was ich sah. Dann zog er schließlich auch den Kopf aus dem Mutterleib, durchtrennte die Nabelschnur, holte die Plazenta heraus und warf mit ihr zusammen das Kind in die Instrumentenschale. Und dann sagte die Krankenschwester noch, der kleine Junge hatte ein Gesichtchen wie ein Engel, wie ich es in meinem Leben noch nie gesehen habe. Warum erzählt Pastor Ligon Duncan diese Geschichte? Er sagte, ich möchte meine Zuhörer nicht schockieren und ich auch nicht. Aber wir stellen uns sofort die Frage, was macht das mit uns, ihr Lieben? Und wenn dann sogar noch entsprechende Bilder gezeigt werden, da kommt doch eine innere Abscheu in uns hoch. Er ist ja deshalb hoffentlich auch verurteilt worden. Empörung, Entrüstung, Zorn. Und was ich dich einfach fragen möchte, und ich glaube, niemand ist hier, wenn jemand bei solch einer Ungerechtigkeit nicht zornig wird, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass ein solcher Mensch zu mitmenschlicher Liebe fähig ist. Wenn du von Gott verlangst, dass er nicht zornig sein soll, dann verlangst du einen unmoralischen Gott. Hast du das verstanden? Zornig sein gegen das Unrecht ist nicht die Antithese von Liebe, sondern sie ist notwendig für die Liebe. Was können wir also aus unserer eigenen Entrüstung, wenn wir das hören, über diese Abscheulichkeit ablesen? Sie gibt uns einen kleinen Einblick in Gottes Herz, wie es über die Sünde der Menschen fühlt. Sie ist ein Skandal für Gott, so wie wir empfunden haben, dass es ein Skandal ist, was wir gelesen haben. Und wie er, Gott, ein absolut moralisches Wesen ist, Und darum kann der lebendige Gott unsere Bosheit nicht ertragen. Gott ist erschüttert. Jede Sünde ist für ihn ein abscheulicher Skandal. Gott ist zornig. Das ist der Ausgangspunkt des Evangeliums. Und deswegen fängt Paulus mit den Worten an, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Deshalb sollten Pastoren, und Gott möge uns davor bewahren, niemals in die Falle tappen, den Zorn Gottes wegzulassen, weil sie seine Liebe betonen möchten. Eine solche Idee, wie wir eingangs sagten, macht das Evangelium zunichte. Es zerstört es von Kopf bis Fuß. Denn das Evangelium macht keinen Sinn, es sei denn, wir erkennen unsere Sünde, unsere Verdammnis, unseren ewigen Tod. Manchmal hören wir, wie jemand die Worte salopp sagt, ja, Gott vergibt allen ihre Sünde. Als wollten sie sagen, das ist doch sein Geschäft. Selbstverständlich gibt Gott Sünde. Na klar, vergibt Gott Sünde. Das ist so ein Gewohnheitsschling. Aber wir verstehen nicht, wenn wir so reden, dass Vergebung keine Wegwerfware ist. Vergebung ist etwas, was kein einziger Mensch verdient hat. Vergebung ist das Allererstaunlichste, das Unbegreiflichste, das die Welt je gesehen hat. Vergebung ist ein Wunder. Das verstehen wir erst, wenn wir die schlechte Nachricht des Evangeliums verstanden haben. Sonst ist alles heiße Luft. Erst wenn wir sagen, ja, Herr, dein Zorn ist gerecht, mir steht nichts als Verdammnis zu. Dann erst verstehen wir die Herrlichkeit und das Wunder der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und dazu helfe Gott uns durch den Heiligen Geist an diesem Morgen. Gott möge euch alles segnen, er möge unsere Herzen ergreifen. Paulus beschreibt in seinem Text nun den Skandal genauer, den sich die Menschen Gott gegenüber leisten. Er schreibt, worin er in seinem Wesen besteht. Hören wir nochmal seine Worte. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und jetzt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also Gott ist deshalb aufgebracht, weil die Menschen wissen, was sie tun. Sie sind nicht unwissend, sondern das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Sie haben keine geistliche Erkenntnis, die der Heilige Geist einem Menschen in der Wiedergeburt schenkt. Ihr Sinn und Verstand ist fleischlich. Deshalb spricht Paulus auch nur, wenn wir genau hinschauen, von dem von Gott Erkennbaren unter ihnen. Paulus meint damit, dass alle Menschen, auch wenn sie noch keine erneuerten Herzen haben, sie aber Gottes Macht und Schöpferkraft erkennen können. Sie haben von Natur aus einen Anzeiger dafür und wissen, dass da ein Gott ist. Ein Atheist besuchte einen gläubigen Lehrerkollegen und bewunderte dessen fantastische Uhr und fragte, aus welcher Schmiede stammt denn dieses wunderbare Ding? Da antwortete der Christ, von keiner Schmiede, sie ist von selbst entstanden. Dann hat der Atheist geantwortet, jetzt spinnst du aber. Dann wieder unser christlicher Bruder, du kannst nicht glauben, dass diese kleine Uhr von selbst entstanden ist, behauptest aber, dass die große Uhr unseres Sonnensystems, nachdem sich alle Uhren dieser Welt richten, von allein entstanden ist. Ich glaube, du spinnst mehr als ich. Da hat sich der Atheist wohl einen Kopf gekratzt. Er sagt, wenn jemand sagt, diese Uhr ist von selbst entstanden, dann bin ich ein Spinner. Das ist doch klar. Aber das Uhrwerk der Schöpfung, das ist von selbst entstanden. Ja, wer spinnt? Alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Sie wissen das. Und trotzdem leugnen sie ihn und trotzdem verwerfen sie ihn. Sie sündigen wider besseres Wissen. Jesus hat einmal gebetet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber wenn sich ein Mensch offen gegen seinen Schöpfer stellt, grundsätzlich weiß er, was er tut. Manche Leute sind sehr stolz und behaupten, Atheisten zu sein. Aber der Bibel nach gibt es gar keine Atheisten. Weil sie sagt, dass jeder Mensch Gott kennt. Die Bibel sagt, jeder Mensch kennt Gott. Deswegen kann es niemanden geben, der Atheist ist. Niemand kann Unwissenheit beanspruchen. Und wer diese Predigt und diesen Text heute hört und sagt, ich bin Atheist, dann sage ich dir, das ist nicht die Wahrheit. Auch du, mein Freund, weißt es tief in deinem Innern, dass da ein Gott ist. Schon im Alten Testament lesen wir, Gott hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt. Deshalb wird niemand, auch kein sogenannter Atheist, die Frage nach der Ewigkeit los. Ich habe von Menschen gehört, die haben tagsüber argumentiert ohne Ende auf theologischen Lehrstühlen, dass es keinen Gott gibt. Und abends, wenn sie still alleine waren mit ihren Problemen und ihren Sorgen und Nöten, dann haben sie in ihrem Kissen zu Gott geschrien. Den ganzen Tag lang haben sie gesagt, es gibt keinen Gott. Und als sie alleine waren, haben sie geheult. Die Bibel sagt auch in Römer 2, das kommt nächstes Kapitel, dass Gott sich bezeugt in seinem Gesetz, an deinem Gewissen. Paulus sagt, des Herrn ewige Kraft und Gottheit, haben wir gelesen, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken. Dafür hat Gott uns doch einen Verstand gegeben. Durch Nachdenken wahrgenommen und jetzt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie haben keine Entschuldigung. Kein Mensch hat eine Entschuldigung, dass er Gott nicht angebetet, ihn nicht geehrt und ihm nicht gedankt hat. Manchmal behaupten Christen, dass Menschen, denen zu ihren Lebzeiten nie das Evangelium gepredigt wurde, noch eine Chance in der jenseitigen Welt bekommen. Das müsse sein, weil sie ja unwissend seien. Das stimmt nicht. Nein, Paulus sagt von allen Menschen, auch zu denen, die nicht gehört und nie einen Missionar gesehen haben, sagt definitiv, sie haben alle keine Entschuldigung. Er spricht hier in diesem Kapitel insbesondere zu den Heiden, gewiss auch zu den Juden, die kommen aber etwas später noch stärker in den Fokus. Er sagt, sie haben von Natur aus keine Entschuldigung. Warum nicht? Weil sie Gott kennen, nicht geistlich, aber natürlicherweise. Und obwohl sie Gott erkannt haben, Behaupten sie nein. Sie halten bewusst, wie Paulus formuliert wörtlich, sie halten bewusst die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder. Sie unterdrücken die Wahrheit, die in ihnen aufschreit, die sie kennen, sie gut kennen, sie bekämpfen sie, sie sündigen vorsätzlich. Und das ist es, was Gott gegen sie aufbringt. Deshalb stehst du eines Tages vor seinem Gericht. Jeder Mensch. Und hat keine Ausrede. Das Urteil heißt schuldig. Später in Römer 3, als er dann die Juden auch noch mit ins Spiel bringt, sagt er zu Juden und Heiden, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das ist ein starkes Wort. Jeder Mund wird vor Gott verstopft werden. Denn niemand kann sagen, ich habe es nicht gewusst. Das ist der biblische Befund, liebe Gemeinde, über alle Menschen. Auch über uns, über dich. Und nun sagt Paulus und führt er das weiter aus und sagt, das ist der Zustand, davon müssen wir ausgehen. Und er sagt, wo führt das hin, dass Menschen, die Gott kennen, ihn doch verachten und ihn nicht ehren und ihm nicht danken? Wo führt das hin? Da sagt er, in Vers 21, habt ihr gehört, lest es mit mir, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern jetzt was passiert, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, sind wahnsinnig geworden. Sie sind in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Verfinstert. Immer mehr. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das kommt aber raus, wenn wir den lebendigen Gott, unseren Schöpfer und Herrn, so brutal verwerfen. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht geehrt. Sie sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht und haben Bilder aus Vögeln und Tieren an seine Stelle gesetzt. Das heißt, sie sind Götzendiener geworden. Dabei brauchen wir gar nicht verächtlich auf die primitiven Religionen von Naturvölkern schauen. Was machen wir denn, wenn wir für jemanden nicht beten, sondern ihm sagen, ich drück dir die Daumen? Was machen wir denn, wenn wir jemanden zurufen, toi, 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 und dabei dann noch dreimal auf die Tischplatte hauen, aufs Holz hauen? Dann glauben wir, der aufgeklärte, moderne Mensch macht das, denn er glaubt, dass dem anderen das Glück bringt und Pech von ihm abhält. Sie wollen das Glück beschwören. Hunderte, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, auch im hochgebildeten Deutschland, lesen täglich ihr Horoskop. Sie glauben an die Wahrsagerei, an die magische Kraft von Sternen und Tierkreiszeichen. Ich dachte, wir sind aufgeklärt. Aber die Wahrheit ist, dass Aberglaube und Spiritismus heute kaum weniger geworden sind als im Mittelalter. Sie machen sich, statt Gott zu anbeten, machen sie sich Götter. Götzen, Aberglauben, Spiritismus. Der moderne Mensch steckt also nicht nur in animalischer Abgötterei, sondern er betet auch sich selbst an, sein großes Selbst. Paulus schreibt weiter: Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen gleicht. Er macht den vergänglichen Menschen zu seinem Gott. Der selbstbestimmte, autonome Mensch, das ist das Maß aller Dinge heute. Mein Bedürfnis, mein Wille, das, was ich fühle, ist entscheidend. Selbstbestimmungsgesetz, das rausgekommen ist heutzutage, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr sich der Mensch selbst verherrlicht. Er möchte nicht mehr, dass Gott bestimmt, ob du Junge oder Mädchen bist. Das machen wir selber. Und wenn Gott sich falsch entschieden hat, dann sagen wir schon Bescheid, dann ändern wir das. Das bin ich, der Mensch. Er betet sich an. Er will sein eigener Schöpfer sein. Ja, sie sind in nichtigen Wahn verfallen. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt heißt es weiter, darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Damit will Paulus sagen, dass der Weg der Gottesverweigerung, der Weg der Gottlosigkeit und des Unglaubens nicht nur in die Abgötterei und in den Aberglauben führt, sondern auch schnurstracks in die moralische Verirrung. Manche Christen geben sich in der Evangelisation große Mühe und wollen den Menschen mit Argumenten intellektuell überzeugen und sie wollen Gott beweisen mit klugen Argumenten und wollen sie auch noch die Wissenschaft heranziehen. Das ist gut gemeint, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du einem Menschen intellektuell Gott beweisen möchtest. Aber ich sage dir, der Mensch hat kein intellektuelles Problem, Gott zu erkennen, sondern der Mensch hat ein moralisches Problem. Die Sünde hat ihn verfinstert. Denn dass Gott da ist, wissen sie bereits selbst, wie wir gesehen haben. Und darum lasst uns davon absehen, den Menschen mit wissenschaftlichen Argumenten zu begegnen und Gott schmackhaft zu machen. Das Problem der Menschen ist ein moralisches. Und deshalb die Worte, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, im Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre Leiber untereinander entehren. Und wie kam das? Weil sie die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten. Darum schreckt der Apostel jetzt nicht davor zurück, auch noch das zu schreiben. Wir haben es gehört. Darum hat Gott sie dahingegeben. Wir sehen, dieses Wort dahingegeben kommt mehrfach in dieser Passage vor. Gott hat sie dahingegeben. Das ist der Ausdruck seines Zorns. Wir glauben oft, dass der Zorn Gottes erst am jüngsten Tage entbrennen wird. Das stimmt nicht. Sondern es hat ja geheißen, dass jetzt der Zorn Gottes vom Himmel her offenbart wird. Und wie wird er offenbart? Indem Gott sich einfach zurückzieht. Die allgemeine Gnade, die Sünde und Schande der Menschen immer noch einigermaßen im Zaum hält, damit sie miteinander zivilisiert leben können. Das nimmt Gott weg. Seinen aufhaltenden Einfluss gegen das Böse nimmt Gott weg und lässt das Böse in ihren Herzen laufen. Er hat sie dahin gegeben. Hörst du? Und das heißt, er lässt sie machen. Dabei ist er nicht aktiv. Jemand meint immer, Gott schickt die Leute in die Hölle. Das ist der größte Quatsch, den jemand sagen kann. Gott schickt keinen Menschen in die Hölle. Der Mensch schickt sich selbst in die Hölle. er tut, was ihm gefällt. Und Gott lässt ihn. Er lässt ihn. Und dass er ihn lässt, ist Gottes Zorn. Und so bringt er sich um. Liebe Gemeinde, das ist tragisch, ist es nicht? Das ist zum Weinen. Der Homo sapiens. Was machst du? Das ist schrecklich. Gott sagt, mach nur. Du bist dahin gegeben. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. In Kirchen und Gemeinden wird viel diskutiert und gestritten, was Paulus hier gemeint haben könnte. Aber jeder, der lesen und schreiben gelernt hat, der versteht sofort, wovon der Apostel hier redet. Das sind alles nur verrückte Ausflüchte, die nicht wahrhaben wollen, was in der Bibel steht. Auch die vielen anderen gleichlautenden Bibelstellen im Alten und Neuen Testament sind klar. Jeder weiß, wovon hier die Rede ist. Und deswegen sehe ich mich auch nicht genötigt, euch diese Sünde, von der hier geschrieben steht, näher zu erläutern. Ich habe keine Ahnung davon. Charles Haddon Spurgeon erklärt diesen Vers so: Ein Mensch, der nicht am reinen und heiligen Tisch seines Gottes satt werden will, der geht woanders hin. Und der mit dem Becher nicht zufrieden ist, den Gott ihm gefüllt hat, der wird bald aus dem Becher der Finsternis trinken. Was wir aber jetzt im weiteren Zusammenhang sehen, Paulus fokussiert sich nicht auf diese Männer und Frauen, von denen wir eben gehört haben, sondern er spricht Weiteres. Und das wollen wir auch nicht tun. So als wären sie schlimmere Sünder als die anderen. Jesus sagt einmal, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Ich möchte niemals einen Stein auf andere Menschen werfen, die sündigen. Denn der größte Sünder bin ich selber. Und Gott bewahre uns davor, Menschen herabzusetzen, während wir doch selbst die größten Sünder sind. Unsere Aufgabe ist es, auch hier in der Arche, alle Menschen ohne Ansehen der Person gleich wert zu schätzen und sie herzlich und voller Liebe zu Christus einzuladen, weil sie alle gesündigt haben. Sagt ihr dazu Amen? Amen. Deshalb vervollständigt der Apostel die Liste, und da komme ich dann auch zum Schluss, vervollständigt der Apostel die Liste der Sünden, in die die Menschen hineinfallen. Vers 28 bis 32. Die ihm Lob und Dank verweigern. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt sehen wir die ganze Palette, nicht nur die einen. Ungerechtigkeit, Unzucht, alle Arten von sexueller Sünde, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und weiter, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes kennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Da kommen wir hin, wenn wir dem lebendigen Gott nicht die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Wenn wir ihm nicht den Dank und die Anbetung geben, die ihm gehört, weil wir ihm alles zu verdanken haben, dann geraten wir in allerlei Verstrickung auf allerlei und allen Gebieten. Gott, meine Freunde, bewahre uns davor. Also das ist zusammengefasst die notwendige schlechte Nachricht, von der Paulus hier spricht. Ich kann nicht schließen, ohne noch ein oder zwei Sätze zu sagen, wie denn die gute Nachricht ist. Ihr wisst das. Da wird nachher noch lange im ganzen Brief drüber zu reden sein. Aber heute geht es um die Ausgangslage der Menschen. Jesus hat gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn diese Verirrung der Menschen in Sünde und Gebundenheit, die macht ihn müde, die macht dich auch kaputt. Die bereitet dir schlaflose Nächte, psychische Nöte. Du weißt nicht mehr ein noch aus, dieses Leben ohne Gott, dieses Leben im Unglauben, das macht die Menschen fertig. Das macht dich auch fertig. Und deshalb sagt Jesus, und jetzt kommt er mit seinem Evangelium und sagt, ja, ihr seid schuldig, aber ich sehe, ihr seid belastet. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Er weiß, dass viele Menschen unter ihren Irrwegen bitter leiden. Sie haben bereits selbst gemerkt, dass ihnen der rebellische Unglaube zum Verhängnis wird. Und darum auch für dich, mein geliebter Freund, heute Morgen hier oder draußen, wo immer du auch diese Botschaft hörst, komm zu Jesus mit der Last deiner Leidenschaft, von der du selber weißt, dass sie dich kaputt macht. Egal welche Gebundenheit dich quält, erkenne die schlechte Nachricht, dass du ein schuldiger Mensch bist und dass du das Gericht Gottes verdient hast. Darum erinnere dich wieder an deinen Schöpfer. Heute erinnere dich an ihn und freue dich über die gute Nachricht. Gott will dir um Jesu Willen vergeben. Er will deine Seele erretten, dich für immer aufnehmen und selig machen. Halleluja. Und jetzt erst kann ich mich richtig freuen. Gelobt sei der Name des Herrn. Sagt ihr Amen dazu? Halleluja, wir stehen auf miteinander.